Vis-à-vis.
Bei Ihr Plan für Deutschland begrüße ich heute die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen in Brandenburg, Annalena Baerbock. 44 Jahre alt, geboren in Hannover, hat politische Wissenschaft und internationales öffentliches Recht in Hamburg und London studiert. Sie ist seit 2005 Mitglied der Grünen und seit 2013 Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Und sie bekleidet eines der wichtigsten Ämter unseres Landes, das der Außenministerin. Sie lebt in Potsdam und dort kandidiert sie auch. Schönen guten Abend, Frau Baerbock. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Abend.
Sie haben einen sehr flotten Spruch zur Kampagne. Nämlich ein Mensch, ein Wort. Spielen wir es ganz kurz mal. Mit welchem Wort würden Sie die letzten 3 Jahre Ampelkoalition bezeichnen? Ein Wort.
Zukunft.
Okay. Mit welchem Wort würden Sie den Kanzlerkandidaten Robert Habeck kennzeichnen?
Zuversicht.
Und mit welchem Wort den laufenden Wahlkampf?
Zusammenhalt.
Dann sind wir bei Ihren Kernthemen, Wirtschaft und Ökologie. Wir kommen damit zum größten Thema, nämlich dem Klimaschutz, jedenfalls aus grüner Sicht. Trügt mein Eindruck oder ist das Thema im Wahlkampf eigentlich unter ferner Liefen oder zumindest untergeordnet?
Dass es nicht Top-Priorität hat, das ist fatal für unser Land, weil ich hatte ja gerade Zukunft als eines der wichtigsten Schlüsselwörter gesagt. Und es ist klar, dass wenn wir unsere Wirtschaftsweise nicht klimaneutral in den nächsten Jahren organisieren, dann werden wir als auch Wirtschaftsstandort ein großes Problem bekommen. Denn die Welt wird in Zukunft auf klimaneutrale Technologien setzen. Und ich möchte, dass Deutschland weiterhin vorne mit dabei ist, um die Arbeitsplätze hier zu halten, aber natürlich auch, um unsere eigene Sicherheit zu erhalten. Gerade heute hat selbst der Bundesnachrichtendienst eine Studie mit veröffentlicht, mit uns als Auswärtiges Amt, die deutlich macht, dass auch unsere Sicherheit gefährdet ist, wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen. Also das Zukunftsthema, dass der amtierende Bundeskanzler und Friedrich Merz darüber nicht sprechen wollten, sagt auch einiges, dass sie offensichtlich nicht an der Zukunft interessiert sind.
Aber unserem Eindruck nach haben Sie es auch ein bisschen auf die hinteren Plätze verdrängt. Also in Ihrem Wahlprogramm 2021 hieß es noch, die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Sagen Sie jetzt auch heute trotzdem, das erste Kapitel bei Ihnen heißt Wirtschaft.
Weil wir die Wirtschaft klimaneutral umbauen müssen. Das hat der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck mit Hochdruck angegangen. Gerade in einer Situation, wo deutlich geworden ist, dass die fossile Abhängigkeit gerade von Russland auch eine Sicherheitsfrage für uns war. Und anders als andere Parteien haben wir gesagt, jetzt erst recht. Jetzt nutzen wir diese Situation, investieren in den Klimaschutz und damit auch in den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland. Und im rauen Berlin-Brandenburg sehen wir, wie wichtig das ist, weil gerade in der Lausitz, bei mir in Brandenburg, diese Energieregion jetzt als Zukunftsregion aufgebaut wird.
Was das konkret bedeutet, bekommen die meisten Deutschen ja dann mit, wenn es um ihr liebstes Kind geht, nämlich das Auto. Da wollen sie beim Kauf und Leasing von E-Autos sozial ausgewogen fördern, am Verbrennerverbot für Neuzulassung bis 2035 festhalten. Was heißt denn das aber jetzt praktisch für den angehenden Autokäufer?
Dass er ein Auto kauft, was in Zukunft eben wettbewerbsfähig ist. Und damit sichern wir deutsche Arbeitsplätze. Leider haben die deutschen Automobilkonzerne das in der Vergangenheit etwas verschlafen. Wir sehen jetzt hier vor allen Dingen auch auf unseren Straßen amerikanische Modelle, zunehmend auch chinesische Modelle. Und ich möchte, dass unsere deutschen Automobilkonzerne weiterhin in Zukunft auch dort vorne mit dabei sind. Und da müssen wir die Weichen in die Zukunft stellen. Und das ist nicht nur eine grüne Forderung, sondern die Vorgaben für die Flottengrenzen. Das ist ja eine europäische Vorgabe, weil auch andere europäische Staaten verstanden haben, im Wettbewerb mit China und auch den USA müssen wir vorne mit dabei sein.
Als Agenda-Setting verstehe ich das, aber als konkrete Maßnahme noch nicht. Also gibt es einen gehaltsabhängigen Zuschuss oder bekommen SUVs weniger als beispielsweise Kleinwagen? Wie genau sieht das im Detail aus?
Genau. Also wenn man sich ein Auto für 80.000 kaufen kann, dann braucht man aus meiner Sicht keinen Zuschuss mehr. Sondern die Herausforderung ist ja eh für viele Menschen, die im Durchschnitt verdienen oder darunter, dass sie sich überhaupt das Leben noch leisten können. Und deswegen sagen wir, wir wollen gerade für die Kleinwagen wollen wir einen Anreiz geben, damit jeder die Chance hat, ein Auto der Zukunft auch zu kaufen. Und diejenigen, die ohnehin genug Geld haben, die brauchen diese staatliche Unterstützung nicht.
Sie haben Brandenburg schon angesprochen, da kratzt man sich doch bisweilen am Kopf, wenn man die Pläne ansieht der Grünen, was den ÖPNV angeht. Da ist das couragierte Ziel, alle Dörfer in der Zeit von 6 bis 21 Uhr stündlich einmal anzusteuern. Was heißt denn mittelfristig? Noch in diesem Leben?
Je nachdem, wie alt man ist, aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren. Ich war gerade in der Uckermark und natürlich sagen da die Menschen zu Recht, wir können hier auf dem Land derzeit gar nicht ohne Auto unterwegs sein. Und das stellt sich dann für Menschen, die gar keinen Führerschein haben, für alte Menschen, die vielleicht nicht mehr mit dem Auto fahren sein können, für junge Menschen die Herausforderung. Ich bin selber auf dem Dorf in Niedersachsen groß geworden. Ich wusste, wie das mit 16 war. Ich habe mir sehnlichst einen Führerschein gewünscht.
Hatten Sie kein Moped?
Nee, ein Moped hatte ich nicht, auch dafür hätte ich einen Führerschein gebraucht. Und deswegen sagen wir, dass wir den Führerschein gerade von jungen Menschen unterstützen wollen, weil wir in Brandenburg wissen, viele fahren damit zur Berufsschule, müssen unterwegs sein und zugleich aber dafür sorgen, dass wir nicht nur Strecken reaktivieren, die Schiene, sondern eben auch jedes Dorf ansteuern mit einer Busverbindung. Natürlich kostet das, aber es ist eine Investition in unser aller Infrastruktur. Und das 49-Euro-Ticket, okay, das hat ja deutlich gemacht, wie wichtig es für Millionen Menschen in unserem Land ist, dass sie die Chance haben, mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. Ich glaube, 14 Millionen Kunden gibt es mittlerweile beim 49-Euro-Ticket. Also es ist eine Maßnahme für die ganze Breite der Gesellschaft.
Mal gucken, was die Bayern dann damit im nächsten Jahr machen. Die Grünen wollen...
Ja, das ist, genau darum geht es bei der Bundestagswahl. Ja. Die Union, gerade die CSU, Herr Söder hat gesagt, sie wollen dieses Ticket abschaffen, aber es profitieren gerade auch Menschen, die ein nicht so hohes Einkommen haben, junge Menschen, Rentnerinnen und Rentner davon, dass alle in unserem Land auch mobil sein können.
Wir bleiben mal beim Thema Geld. Da wollen Sie in Deutschland Fonds auflegen, also Schulden machen, damit das mir auch noch mal klar ist, um Bund, Länder und Gemeinden besser aufzustellen. Das soll für Schienen herhalten, für Schulen, Schwimmbädersanierung, Kitabau, Infrastrukturverbesserung. Wo soll das Geld denn herkommen?
Genau, wir wollen die Schuldenbremse modernisieren, weil Investitionen, Sie haben es angesprochen, in Schulen, das ist ja in unsere Kinder, das sind die Arbeitskräfte der Zukunft. Wir haben ohnehin eine niedrige Geburtenrate in Deutschland im Vergleich auch zu anderen Ländern. Liegt auch daran, weil wir leider nicht das familienfreundlichste Land sind. Auch das müssen wir dringend ändern. Aber in Schulen zu investieren, in Schwimmbäder, in Infrastruktur, das sind Investitionen in unser Land. Und wenn die Daseinsvorsorge bröckelt, wenn der soziale Zusammenhalt bröckelt, Kinder überhaupt nicht mehr schwimmen lernen können, weil es keine Schwimmbäder mehr gibt, dann bröckelt auch der Zusammenhalt in unserem Land. Deswegen ist es eine Investition in unsere Demokratie. Auf der anderen Seite in Infrastruktur, Internet vor allen Dingen. Wir brauchen den flächendeckenden Ausbau von Glasfasern in Gesamtdeutschland, auch hier, um wettbewerbsfähig zu sein, in Schienen, in Netze. Und ja, das sind Investitionen, die ja sich lohnen und rechnen für die Zukunft. Und deswegen wollen wir, dass das von der Schuldenbremse ausgenommen wird und in einem Fonds extra Gelder dafür zur Verfügung gestellt
werden. Und die beispielsweise Entlastung bei mittleren und geringeren Einkommen, wie wird die finanziert und wie realistisch ist das tatsächlich?
Das ist wieder ein anderer Themenbereich. Das eine ist die Infrastruktur in unserem Land, damit unser Land nicht zerfällt. Wir haben bei Dresden ja gerade diese furchtbare Situation gehabt. Zum Glück ist keiner ums Leben gekommen, dass eine Brücke zusammengestürzt ist. Das heißt, es ist auch wieder eine Sicherheitsmaßnahme. Auf der anderen Seite erleben wir, dass gerade Familien immer wieder die Frage haben, kann ich mir das Leben eigentlich noch leisten? Deswegen wollen wir gerade Familien entlasten mit unterschiedlichen Maßnahmen, zum Beispiel beim Elterngeld. Das wurde seit 17 Jahren nicht angepasst. Es gab keinen anderen Bereich, wo man so eine Inflation hingenommen hat. Wir wollen die Berufserwerbstätigkeit von Frauen deutlich verbessern. Wir haben mit dem Kindergelderhöhung einen großen Schritt in die Richtung gemacht. Also Familien insgesamt, auch bei den Stromkosten, können dann bis zu 1.000 Euro entlastet werden.
Aber nur, wenn Sie die Schuldenbremse reformiert kriegen? Oder wollen Sie da einfach zusätzliche Schulden machen?
Wir brauchen die Reform der Schuldenbremse. Und ich sag mal so, also wenn wir in ein paar Jahren sagen, super, wir haben die Schuldenbremse gerettet, aber leider zerfallen die Schulen und die Brücken in unserem Land, dann hätte niemand was gewonnen. Und deswegen braucht man ein kluges Wirtschaften. Das heißt natürlich überhaupt nicht, das Geld mit der Gießkanne auszugeben, aber zu unterscheiden Investitionen in die Zukunft, die sich später rechnen, weil wir die Fachkräfte brauchen, weil wir natürlich die Arbeitskräfte brauchen und weil wir auch funktionierende Straßen, funktionierende Internetverbindungen und funktionierende Schienen brauchen, weil ansonsten werden wir das zukünftig gar nicht mehr bezahlen können.
Stichwort rechnen. Das DEW hat auch gerechnet. Sie kennen wahrscheinlich den Fehlbetrag. 48 Milliarden sind es. Und da nimmt es doch ein wenig Wunder, dass der Kanzlerkandidat, Leute, glaubt nicht, der CDU, die reißen Löcher in den Haushalt, nur um es dann selber auch zu tun.
Nee, wir machen deutlich, dass wir auf der anderen Seite auch gerade bei Millionären in unserem Land dafür sorgen müssen, dass sie zum Zusammenhalt in unserem Land beitragen. Und das haben wir immer deutlich gemacht, dass eine gerechte Steuerpolitik auch mit dazugehört. Wir wollen diejenigen entlasten, die wenig haben. Das sind vor allen Dingen Familien. Das sieht man aber auch zum Beispiel bei den Krankenversicherungsbeiträgen. Auch das haben wir deutlich gemacht, dass die Sozialversicherungsabgaben für gesetzlich Versicherte in der Krankenkasse so durch die Decke gegangen sind, dass sie all die Lohnerhöhung wieder auffrisst. Ja. Und deswegen wollen wir zu mehr Gerechtigkeit kommen. Starke Schultern sollen mehr leisten. Und diejenigen, die Unterstützung brauchen, die sollen auch diese Unterstützung entsprechend erhalten.
Das halbe Land hat in den letzten Tagen Schnappatmung gehabt, aus unterschiedlichen Gründen beim Thema Migration. Da sind wir jetzt in Sachen Zurückweisung an den deutschen Grenzen. Da kann sich der CDU-Chef Merz ja darauf berufen, dass laut ARD Deutschlandtrend sehr viele Deutsche, nämlich die Mehrheit, deutliche 68%, sagen, weniger Flüchtlinge aufnehmen, da stimme ich zu. Während die Grünen den Familiennachzug erweitern wollen, ist das jetzt eine Haltung oder ist das wahltaktisch auch unklug?
Wir müssen für mehr Sicherheit in unserem Land sorgen. Wir haben 170.000 Haftbefehle, die nicht vollstreckt worden sind. Deswegen hat Robert Habeck deutlich gemacht, wir brauchen eine Sicherheitsoffensive, natürlich auch für kriminelle Flüchtlinge. Und ich habe immer deutlich gemacht, jemand, der das Schutzrecht in Deutschland missbraucht, der hat hier keinen Schutzanspruch, der muss abgeschoben und ausgewiesen werden. Auf der anderen Seite brauchen wir dringend Fachkräfte. Auch wieder bei mir in Brandenburg eine Bäckerei mit 200 Beschäftigten, die auch Brötchen für Berlin backt, die haben Menschen aus 17 Nationen, die haben zu mir deutlich gemacht, wenn jetzt plötzlich alles in einen Topf geworfen wird, nicht mehr differenziert wird, Menschen aus Syrien, die hier bei uns in der Bäckerei angestellt sind, plötzlich denken, sie müssen wieder nach Hause, dann können wir unsere Bäckerei zumachen. Und deswegen ist für uns wichtig, Ordnung auf der einen Seite zu schaffen, irregelige Migration zu begrenzen und einzudämmen und auf der anderen Seite die vielen, vielen Menschen, die in Deutschland zu Hause sind, die hier arbeiten, die redlich ihre Steuern zahlen, Kinder, die hier zur Schule gehen, die hier geboren sind, sie gehören zu Deutschland und daher machen wir nicht mit, dass wir alles in einen Topf werfen, Migration, Flüchtlingspolitik und innere Sicherheit, sondern die Kraft zur Differenzierung haben und Humanität und Ordnung, das, was im Grundgesetz steht,
können wir gleich noch
jeden
zu.
Tag leben.
Aber können Sie denn im Rahmen beispielsweise der Ordnungswiederherstellung oder tatsächlich auch der legitimen und notwendigen Abschiebung mit den Taliban verhandeln?
Auch das habe ich als Außenministerin in den letzten 3 Jahren ja deutlich gemacht. Wir brauchen eine europäische Asylpolitik. 8 Jahre lang haben wir verhandelt. In dieser Regierungszeit, wo wir mitregiert haben, haben wir das jetzt abgeschlossen. Das heißt, an den europäischen Außengrenzen gibt es jetzt erstmalig ein Screening. Alle Menschen werden registriert. Dann können wir auch deutlich unterscheiden, wer hat einen Schutzanspruch, wer nicht. Von der Außengrenze Griechenland, Italien werden dann diejenigen zurückgeführt, die kein Recht auf Asyl haben, damit sie gar nicht erst in Europa sich ihre eigenen Wege suchen oder Schlepper diese Situation missbrauchen. Und dann kommen wir dazu, dass wir gemeinsam in Europa Flüchtlinge verteilen, auch gerechter verteilen. Sehr viele sind nach Deutschland gekommen, aber alle europäischen Staaten müssen in Zukunft dann Flüchtlinge aufnehmen und Menschen schneller zurückführen. Das ist die Riesenreform, die wir auf europäischer Ebene angestoßen haben. Die müssen wir jetzt in nationales Recht umsetzen. Und dass die CDU/CSU gesagt hat, diese Umsetzung, die wollen wir jetzt erstmal nicht abschließen, da habe ich sehr deutlich gesagt, wir Grünen und auch die SPD, das verstehen wir nicht. Und stattdessen zu sagen, wir machen einen nationalen Alleinweg, das würde unser Europa kaputt machen und damit auch die Außengrenzenordnung, die wir endlich geschaffen haben.
Das war aber tatsächlich dem angehenden möglichen Kanzler Merz nicht radikal genug und hat damit auch die Stimmen der AfD in Kauf genommen, das Gesetzesvorhaben zu prüfen. Und er sagt auf die heftige Kritik auch von ihrer Seite aus, was richtig ist, wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen. Richtig oder falsch?
Und so viele Verneinungen. Also ich finde es absolut falsch, dass das, wofür große Parteien, demokratische Parteien, auch die CDU immer gestanden hat, keine gemeinsame Sache mit Rechtsextremen zu machen, dass man das jetzt billigend in Kauf genommen hat. Und einen Gesetzentwurf gemeinsam zu beschließen, ist ja nicht irgendwie so ein, das ist mal so passiert, sondern dann fragt man sich auch, würde sich ein Friedrich Merz von der AfD als Bundeskanzler wählen lassen? Und daher sagen wir klar, wir können mit Rechtsextremen, die ja offen unsere Verfassung in Frage stellen, das, was Sie in Ihrem eigenen Wahlprogramm schreiben, dass Sie Menschen einteilen in unterschiedliche Klassen, das ist nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar. Sie sagen offen, Sie wollen aus der Europäischen Union austreten. Das wäre das Ende für unsere Wirtschaftsnation. Deutschlands Wirtschaft lebt von der Europäischen Union. Und deswegen ist aus unserer Sicht so wichtig, dass die Brandmauer nach rechts außen klar und deutlich stehen muss und dass demokratische Parteien, also wir alle, die Kraft haben müssen, auch schwierige Kompromisse miteinander zu finden, weil wir in Zeiten leben, wo wir auch von außen, von Ländern wie Russland, aber auch China und anderen offen herausgefordert werden.
Apropos außen, aus dem Süden kommt ja die frohe Kunde, dass Herr Söder warnt, der Markus Söder, dass man mit den Grünen auf keinen Fall kooperieren und koalieren solle. Also eigentlich sagt er das Gleiche wie Sie jetzt. Mit der CDU kann man eigentlich nicht, aus grüner Sicht.
Das habe ich gar nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, Demokraten müssen die Kraft finden, dass all das, was sie trennt, immer am Ende weniger ist, als was einen von rechts außen und denjenigen, die unsere Verfassung angreifen, trennen. Und deswegen müssen Demokraten miteinander gesprächsfähig sein, Kompromisse miteinander finden. Und wenn das nicht gelingt, das sehen wir jetzt gerade auch leider in unserem eigenen Bundesland, hier in Brandenburg, wo ja ein Wahlkampf auch geführt worden ist, gegen uns Grüne, gegen die CDU, dass die SPD jetzt hier mit dem BSW koaliert, die offen Putin unterstützt, der wiederum Europa den Krieg erklärt hat. Da sieht man, wie man unser Land aus meiner Sicht schrittweise auch gefährden kann.
Damit sind wir bei Ihrem Brett, quasi Ihrem Spezialgebiet, nämlich der Außenpolitik. Zur Zeit der Krim-Besetzung waren Sie tatsächlich noch gegen Waffenlieferungen. Jetzt sind Sie dafür. Was hat sich da eigentlich geändert? Was war der Anlass?
Also die Krim-Besetzung war ja 2014, also liegt lange, lange Zeit zurück. Und man hat danach immer wieder versucht, von deutscher Seite, französischer Seite mit den Russen zu verhandeln. Auch die Ukrainer saßen am Verhandlungstisch, dass sich die russischen Truppen zurückziehen. Putin hat über all die Jahre dann immer deutlicher gesagt, dass er von dem europäischen Frieden nicht so viel hält. Ich habe daher auch vor 4 Jahren als Kanzlerkandidaten eindringlich davor gewarnt, sich auf Putins Wort zu verlassen, eine Gasleitung wie Nord Stream 2 noch zu planen, wo SPD und CDU fahrlässigerweise unsere Gasspeicher so da mit Putin noch getauscht haben. Und dann in dem Moment, wo Russland einmarschiert ist, in der Ukraine deutlich gemacht, offensichtlich will Putin 0,0 verhandeln. Und deswegen müssen wir die Ukraine jetzt unterstützen, dass sie sich verteidigen kann. Wenn die Zeiten sich ändern, da muss Politik auch die Kraft haben, dass sich die politischen Antworten darauf verändern, weil wir leben ja nicht in einem Wünsch-dir-was-Welt, sondern in der realen Politik.
Und die reale Antwort bitte ja oder nein, möglichst schnell, sind Sie auch eine pazifistische Partei?
Wir sind eine Partei, die das Gewaltmonopol beim Staat hält. Das heißt, mit friedlichen Mitteln unsere Politik durchzusetzen. Aber Pazifismus bzw. den Frieden hochzuhalten, bedeutet ja nicht, sich einem Aggressor bedingungslos auszuliefern, sondern wenn jemand das Recht bricht, dann auf der Seite des Opfers zu stehen. Und das ist die Ukraine, die hier überfallen worden ist.
Zu einem relativ hohen Preis. Ihr Parteikollege Robert Habeck hat vorgeschlagen, 3,5% der Wirtschaftsleistung müssten für die Verteidigung bereitgestellt werden. Ich weiß nicht, ob er damit vorgeprescht ist oder ob das abgesprochen war. Aber das ist grob gesagt ein Drittel des Bundeshaushaltes. Gehen Sie da mit?
Robert Habeck hat deutlich gemacht, dass wir zu anderen Zeiten, wo der Frieden schon mal herausgefordert wurde, eben diese 3,5% in Westdeutschland hatten. Und dass, wenn wir in unsere eigene Sicherheit investieren müssen, auch das gehört zur Reform der Schuldenbremse, dass wir dafür dann einen Etatteil nicht aus dem Bundeshaushalt, sondern in einem Sondervermögen bereitstellen müssen. Und das ist absolut notwendig, um uns selbst zu schützen. Sie hatten in Ihrer Frage ja drin, zu einem relativ hohen Preis. Ich meine, was könnte ein höherer Preis sein, als dass der Krieg nach Europa noch dichter an uns heranrückt? Das Wichtigste im Leben ist doch für Sie, für mich, für unsere Kinder, für dieses ganze Land, dass wir weiterhin in Freiheit und in Frieden leben können. Die Ukrainer bezahlen das gerade mit ihrem eigenen Leben, dass sie uns, die russischen Truppen, auf Abstand halten. Und das ist das Mindeste aus meiner Sicht, dass man die Ukraine und dabei unterstützt, sich zu verteidigen, aber damit auch unseren Frieden weiterhin zu schützen. Und wenn Putin morgen endlich bereit wäre, an den Verhandlungstisch zu kommen, der seit 3 Jahren bereitsteht, dann wären wir alle die glücklichsten Leute. solange Putin aber weiter Kinderkrankenhäuser, Elektrizitätswerke bombardiert und damit die Ukraine vernichten will, ist es aus meiner Sicht unsere Verpflichtung, den Frieden in Europa so zu schützen, dass er nicht noch weiter auf diesem Kontinent fortgetragen wird.
Ich muss mit einer Petitesse enden, tatsächlich, die Ihrer Partei immer wieder zugeschrieben wird, nämlich im Grunde genommen ist sie die Verbotspartei sein. Das ist ein Etikett, das Ihnen vom politischen Gegner und von allen, die die Grünen nicht mögen, immer wieder gerne angehängt wird. Wie ich reden, essen, heizen und mich fortbewegen soll, das sagen mir die Grünen, will ich aber nicht, ist so die Trotzhaltung. Wollen Sie das loswerden und haben wir auch schon eine Idee wie oder ist Ihnen das wurscht?
Wir wollen unsere Freiheit und unsere Sicherheit schützen. Und das können wir nur, wenn wir die Klimakrise eindämmen und deswegen unsere Mobilität, wie wir uns fortbewegen, auf saubere Füße stellen. Und das bedeutet eben zum Beispiel in Elektroautos zu investieren und nicht zu sagen, wir investieren in alte Technologien, die unser Klima gefährden und uns auch wirtschaftlich immer weiter in den Hinterrücks drängen.
Mit der Bitte um kurze Antwort, weil die Zeit schon so weit fortgeschritten ist. Angenommen, Sie kommen in der nächsten Legislatur wieder in die Regierung. Wie sieht das Land dann nach 4 Jahren aus?
Wir haben unsere Wirtschaft so gestärkt, dass Made in Germany wieder ein Zukunftslabel ist, indem wir den Mut haben, den Reformkurs weiter voranzugehen. Wir haben in unseren Frieden gemeinsam investiert und deutlich gemacht, dass wir den Frieden mit allem, was wir haben, hier in Europa schützen. Und vor allen Dingen sind Kinder und Familien im Mittelpunkt Politik. Es kann nicht weiter eine Ausrede sein, dass der Bund in Schulen und in Kitas nicht investieren darf, sondern wir brauchen endlich eine große Bildungsoffensive für unser ganzes Land.
Dann danke ich Ihnen fürs Gespräch, Frau Baerbock.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.